5. Januar ist heute. Gut, dann feiern wir also den Tag der Schlagsahne und den Tag des Vogels.
Naja, also vor allem feiern wir aber doch bitte auch den Tag der Wurst, also beziehungsweise des Uli Hoeneß, Managerlegende des FC Bayern München. Der wird heute 70 Jahre.
Ja, und da gratulieren wir herzlich, ne? Wir würdigen ihn natürlich auch gleich noch etwas ausführlicher und außerdem lassen wir uns von unserem Tennisexperten Andreas Thies erklären, warum Novak Djokovic nun doch die Australian Open spielen darf.
Und wir erklären euch auch, warum das Skispringen ausgerechnet einen Videobeweis benötigt.
Braucht eigentlich sonst keiner, aber die offenbar sehr dringend. Also sprechen wir gleich drüber und wir hören von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason, wie Corona seine Vorbereitung auf die EM gehörig durcheinander bringt.
Und wir sagen natürlich auch wieder, was top ist, was flop ist. Wir blicken zurück in die Sportgeschichte und wir vergessen euch nicht einen schönen Morgen zu wünschen. Hier ist Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Und ich bin auch wieder mit dabei, Andreas Wurm, der Name.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wir haben ja immer wieder in den letzten Wochen gerätselt, fährt Djokovic jetzt zu den Australian Open oder nicht? Seit gestern ist klar, er fährt und er darf mit einer Ausnahmegenehmigung das erste Grand Slam Turnier des Jahres dann auch spielen. Ja, sonst würde er ja auch nicht hinfahren. Fragen wir mal unseren Tennisexperten vom Chip and Charge Podcast, Andreas Thies. Andreas, Ausnahmegenehmigung bedeutet dann, der ist auf jeden Fall mal nicht geimpft, ne?
Ja, davon müssen wir ausgehen, dass er nicht geimpft ist. Er hat auf Instagram angegeben, dass er eine Exemption bekommen hat. Da hat er noch nicht in irgendeiner Weise von medizinischer Ausnahmegenehmigung gesprochen, sondern nur von Ausnahmegenehmigung. Und Tennis Australia hat dann gesagt, dass es eine medizinische Ausnahmegenehmigung ist. Und dann müssen wir davon ausgehen, dass er nicht geimpft ist. Wäre er geimpft, könnte er auch nach Australien, ohne dann wirklich große Nachrichten zu verursachen.
Wie hat er diese Medical Exemption, diese Ausnahmegenehmigung eigentlich bekommen? Was hat Djokovic dafür vorlegen müssen? Wie lief dieser Prozess ab?
Ja, Tennis Australia war heute sehr bemüht, das in geraden Rahmen zu rücken. Sie haben gesagt, es gibt einen unabhängigen Prozess, da musste man durch zwei Prozessschritte durchlaufen, um diese Medical Exemption dann vorzulegen und die dann auch abgesegnet zu bekommen. Und, was auch Tennis Australia sehr, sehr wichtig war zu betonen, dass diese Medical Exemption nicht aufgrund des Namens vergeben worden ist, sondern dass die Patientendaten dort anonymisiert werden und erst aufgrund dessen dann eine Entscheidung getroffen wird, ob der Mensch, die Frau, der Mann, ins Land einreisen dürfen, in den Bundesstaat Victoria, wo Melbourne ist.
Hast du denn eine Erklärung dafür, warum es zu dieser Ausnahmegenehmigung kam? Stand jetzt sind ja noch keine weiteren Details veröffentlicht worden.
Es ist halt keine wirklich schöne Geschichte, müssen wir sagen, weil Novak Djokovic hat sich relativ früh dann ja auch dagegen entschieden, zu sagen, Leute, lasst euch impfen, sondern hat immer gesagt, das ist die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen, das ist auch die persönliche Entscheidung von mir und ich werde es nicht bekannt geben. Und diese Ausnahmegenehmigung wurde dann schon immer mal wieder angeführt von Craig Tiley, dem Chef von Tennis Australia. Der hat gesagt, es gibt eine Handvoll von Spielern, die eine Medical Exemption angefordert haben. Namen hat er nicht genannt. Aber wir waren uns eigentlich alle relativ sicher, dass auch Novak Djokovic dazu gehört, weil sonst wäre er früher nach Australien gereist. Dann hätte er vielleicht dann auch den ATP Cup mitgespielt. So hat er halt im Süden von Spanien immer noch die ganze Zeit trainiert und man wartete auf dieses Ergebnis. Und ich glaube dann auch, dass allen Beteiligten, auch gerade Tennis Australia, so ein bisschen unangenehm ist diese ganze Geschichte, weil Melbourne ist eine Stadt wie keine andere in dieser Covid-Pandemie mit Lockdowns auch belegt worden. Es gibt keine Stadt auf der Welt, die längere Lockdown-Zeiten hatte wie Melbourne. Und das ist halt eine Geschichte, wo man sagen muss, ja, die ist nicht wirklich schön. Das ist keine Geschichte, die man gut erzählen kann.
Ist Djokovic vor Ort denn jetzt anderen Regeln unterworfen als die Geimpften dort? Was müssen die Spieler da generell in Sachen Covid beachten?
Laut den Bestimmungen des Staates Victoria muss er bei Einreise einen PCR-Test machen und für die Dauer, bis das Ergebnis vorhanden ist, muss er in Quarantäne gehen. Wenn dieser PCR-Test negativ ist, darf er sich frei bewegen, muss dann allerdings nach 5 Tagen nochmal einen PCR-Test machen. Ansonsten hat er keine Vorschriften, keine anderen als Vollgeimpfte. Da sind Vollgeimpfte und Menschen mit Medical Exemption absolut auf gleicher Höhe. Also auch die Geimpften mussten sich einen Tag in Quarantäne begeben, bis das Ergebnis negativ war. So sind sie jetzt den Geimpften gleichgestellt, die Menschen, die eine Medical Exemption haben.
Und was traust du jetzt Djokovic zu? Wie groß schätzt du seine Chancen auf den 10. Titel in Australien und damit den 21. Grand Slam Titel insgesamt ein? Der würde ihn ja dann zur Nummer 1 im ewigen Ranking machen.
Novak Djokovic ist natürlich der große Favorit auf den Titel und er wäre auch der große Favorit, dann jetzt hier den 21. Titel zu holen. Wie das jetzt seine Chancen in irgendeiner Weise beeinflusst, das kann ich dir nicht ganz genau sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, die ja voll geimpft sein müssen, um dann auf das Gelände bei den Australian Open zu kommen, ob er bei denen wirklich wohl gelitten ist, das ist eine andere Frage. Aber er ist natürlich sportlich gesehen der absolute Favorit. Er hat sich jetzt erholt, er ist jetzt ja so ein paar Wochen runtergefahren in den letzten Wochen und er ist nach wie vor der stärkste Spieler auf der Welt. Und Daniil Medvedev und Alexander Zverev und wer auch immer da noch kommt, die müssen sich schon anstrengen, ihn zu schlagen. Er ist auf jeden Fall der Favorit und ja, er würde ihn zum Nummer 1 im ewigen Ranking machen und wahrscheinlich zum besten Spieler aller Zeiten. Ob er der beliebteste Spieler aller Zeiten ist, das wird die Geschichte dann auch noch zeigen.
Stand jetzt aktuell.
Was würde wohl Uli Hoeneß zu Djokovic sagen? Das wissen wir so genau nicht.
Doch, eigentlich wissen wir das schon. Ach, ja. Er hat zumindest neulich indirekt in der Zeit mal was dazu gesagt. Jetzt nicht direkt.
Intellektuell.
Es ist zu intellektuell für dich.
Genau.
Ja. Aber gut, er hat auch nichts direkt zu Djokovic gesagt, aber er hat Impfgegner allgemein angesprochen. Die kann er nämlich nicht ausstehen. Er hat selbst sogar neulich eine private Schafskopfrunde abgebrochen, weil sich herausgestellt hat, dass einer der Mitspieler ungeimpft war. Und Hoeneß hat da gesagt, ich kann ziemlich militant werden, wenn jemand sich nicht impfen lässt. Ich glaube, man muss diese Leute konsequent ausgrenzen, weil es ziemlich rücksichtslos ist, sich nicht impfen zu lassen.
Uli Hoeneß, die personifizierte Abteilung Attacke beim FC Bayern München, so wie wir ihn kennen und wie ihn Fußball-Deutschland entweder liebt oder eben auch hasst, kann eigentlich nur diese beiden Gefühle bei anderen Menschen auslösen. Kalt ließ und lässt das keinen, was er sagt.
Nee, Hoeneß haut immer drauf, auch mit 70 ist er nicht müde und er meldet sich mittlerweile aus dem Ruhestand, ja ein bisschen seltener zu Wort, muss man sagen, doch wenn, dann haut er dann tatsächlich auch einen raus, aber er sitzt mittlerweile dann doch häufiger am Tegernsee auf dem Hometrainer als jetzt direkt in München.
Ja, und das kann er auch ruhigen Gewissens, denn er sagt ja auch selbst, er hat alles erlebt. Er hat die Abgründe erlebt, wie seine Zeit als Steuersünder im Knast. Er überlebte einen Flugzeugabsturz und er hat im Sport, im Beruf alles erreicht, sein Lebenswerk wirklich vollbracht. Er hat den FC Bayern zu mehr als nur einem Fußballverein gemacht.
Das stimmt, aber so ganz lassen kann er trotzdem immer noch nicht vom Fußball und von seinem Verein und sein Wort hat da ja auch weiter großes Gewicht bei den Bayern. Er ist ja auch noch Mitglied des Aufsichtsrats und als solcher ist er natürlich auch über alles informiert, was da an der Säbener Straße immer noch so passiert. Und Herbert Hainer, der Präsident, also sein Nachfolger, der fragt ihn ja auch noch regelmäßig um Rat.
Ja, sicher auch in der aktuellen großen Streitfrage beim FC Bayern, beim Thema Katar. Und in diesem Punkt hat Hoeneß eine durchaus provokante Meinung. Er hat jetzt geäußert, er würde den umstrittenen Sponsoring-Vertrag nämlich verlängern, aus relativ einfachen Gründen, und zwar um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Gestern haben wir ja über den FC Barcelona gesprochen, der auch wieder Attacke reitet. Und wenn du da dranbleiben willst, dann brauchst du natürlich Kohle. Und dazu braucht man schlichtweg auch diese Kohle, die da aus Katar fließt.
Ja, und um Kohle geht's jetzt auch im Ruhestand für Uli Hoeneß. Das hat er den Kollegen vom SED erzählt, Geld zu spenden und zu helfen. Das sei nämlich eine seiner neuen Lebensinhalte geworden. Hat er immer gemacht, aber jetzt nochmal verstärkt. Und er kümmert sich vor allen Dingen jetzt auch sehr verstärkt um seine eigene Familie. Also nicht nur die sportliche beim FC Bayern, sondern vor allem um die Menschen um ihn herum. Um Frau, Kinder und Enkel.
Und die haben in seinen 70 Jahren oder in den Jahren, die sie ihn begleitet haben, ja auch eine Menge mitgemacht. Denn all diese Höhen und Tiefen, die sind natürlich auch an dieser Familie nicht spurlos vorübergegangen, aber mit denen wird er dann heute auch feiern und zwar im kleinen Kreis, Corona-konform und sicher dann auch unter 2G-Plus-Bedingungen. Groß gefeiert wird dann erst im Sommer, wenn Frau Susi 70 wird.
Und was sich Uli Hoeneß zum Geburtstag wünscht, das hat er dem SED auch verraten, mich, dass alle, die anders denken, mir meine Meinung lassen. Das hat er wörtlich gesagt, auch Querdenker und Vegetarier. Ich, das hat er betont, der Demokrat Hoeneß, lasse anderen ihre Meinung. Nur bei Impfgegnern, da wird er böse. Und ich finde, das ist auch sehr gut.
Top und Flop.
Top des Tages ist Langläufer Friedrich Moch, denn der ist zum Abschluss der Tour de Ski völlig überraschend erstmals aufs Podium gestürmt, wurde in Val di Fiemme Dritter, holte das erste deutsche Herrenpodium bei der Tour seit 2015.
Ich hatte mich eigentlich heute von Anfang an gut gefühlt und am Anfang hat sich ein bisschen durchgespült in der ersten Runde, aber ich bin gegen Ende noch gut vorgekommen. Dann das ein Stück hier runter, war gar kein Problem und dann auch am Berg ging es bei mir noch richtig gut. Ich kann es am Ende gar nicht glauben, dass es für so weit vorne gereicht hat. Und es war gar nicht so hart, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie es viele erzählt haben. Und ich habe einfach versucht, dann am Ende noch so schnell wie möglich hochzukommen.
Und Lukas Bögl kompetierte das als Vierter, das wirklich erstklassige Ergebnis dann auch noch.
Und Flop des Tages ist das Wetter dieser Tage, denn das macht dem Spitzensport ziemliche Probleme. Schneemangel, Geisterkulisse und Corona-Sorgen überschatten den Heimweltcup der Biathleten in Oberhof. Und das Wetter, das hat dann eben auch für eine Verschiebung der Wettkämpfe von Donnerstag auf Freitag jetzt schon mal gesorgt. Und heftiger Wind, der hat gestern in Innsbruck zur Absage des dritten Springens der Vierschanzentournee geführt. Damit wird aus der Vierschanzentournee also eine Dreischanzentournee, aber mit vier Springen, nur eben zwei in Bischofshofen. Jetzt kann, glaube ich, keiner mehr folgen.
Stand jetzt aktuell.
Also habt ihr schon verstanden, ne? 4, 3, 2 und deshalb reden wir jetzt über nicht über Sprungergebnisse, sondern über etwas, was ja auch mit dem Skispringen zu tun hat. Also wir reden über Haltungsnoten.
Ja, das ist Haltungsnoten. Also das ist so ein Ding, das kann natürlich keiner nachvollziehen, der draußen im Fernsehschirm sitzt und dazuguckt, aber das ist ja auch der Zankapfel schlechthin im Skispringen, seit Menschengedenken, denn bei diesen Haltungsnoten ist ja doch viel Subjektivität mit dabei, denn über diese Haltungsnoten in der Luft entscheiden ja immer noch menschliche Jurymitglieder und zwar mit bloßem Auge. Und daher haben die Entscheidungen ja oft auch schon für Diskussionen gesorgt, verständlicherweise.
Das müssen wir vielleicht nochmal kurz ein bisschen näher erklären. Also Jury, hast du schon gesagt, für Jurymitglieder, es sitzen 5 Menschen da in dieser Jury und die verteilen dann die Haltungsnoten, ohne auf das Fernsehbild gucken zu dürfen. Die stehen ziemlich weit weg am Fenster des Juryturms und können manche Beinstellungen der Springer dann zum Beispiel bei der Landung gar nicht so genau sehen. Also die müssen da schon wirklich Adleraugen haben und durch diesen Eindruck, den sie dann haben, ja, vergeben sie dann ihre Noten und von den 5 Noten, die gegeben werden, fallen jeweils die beste und die schlechteste aus der Wertung und nur die 3 anderen werden dann für die Punkteberechnung auch genutzt.
Ja, das ist ja wirklich ein Witz, muss man schon auch sagen. Jeder am Fernsehschirm, jeder sieht besser, jeder Kommentator kann einen Flug besser beurteilen als die Jury eigentlich da in ihrem kleinen Ausguck. Aber sie müssen sich auf ihren ersten Eindruck verlassen. Ich meine, das sind Fachleute, keine Frage, ja, aber das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß angesichts technischer Möglichkeiten, die verfügbar sind. Und zuletzt gab es in Garmisch ja auch Ärger um die Noten.
Doch damit das in Zukunft dann nicht mehr passiert, soll nun der Videobeweis im Skispringen eingeführt werden. Das hat ja auch im Fußball schon so wunderbar funktioniert und eigentlich auch dafür gesorgt, dass niemand mehr wirklich über Schiri-Entscheidungen diskutiert. Oh Gott, oh Gott.
Ja, und im Skispringen soll es ja dann wirklich gerechter werden. Die Videotechnik soll eben möglich machen, dass die Jury sich die Landung vor der Notenvergabe nochmal schnell im Bild auch angucken kann und eben gerechter bewerten kann. Ein Einspruch von Trainern oder FIS offiziell mit anschließender Überprüfung ist dann allerdings nicht mehr möglich.
Also es ist ein eher schlichtes System. Wurde übrigens auch schon mal getestet beim Weltcup in Klingenthal und das war dann offensichtlich positiv und jetzt soll es zeitnah dann auch bei möglichst vielen Springen zum Einsatz kommen.
Heute in der Sportgeschichte.
Wir blicken zurück auf den 5. Januar 1957. Da ging eine bemerkenswerte MLB-Karriere zu Ende. Jackie Robinson, das war der erste Schwarze in der Geschichte des Baseballs in der Major League. Der erste, der dort zum Einsatz gekommen war. Und das zu einer Zeit der eigentlich strikten Rassentrennung in den USA. Der hängte an diesem 5. Januar 1957 den Schläger an den Haken.
Ja, vorher hat er tatsächlich in einer Liga gespielt, die Negro, also negerfarbige Liga hieß, also rassistischer kann es eigentlich gar nicht irgendwie abgehen, aber Robinson hat nicht nur damit Sportgeschichte geschrieben, sondern auch mit seinen Leistungen in seiner 10-jährigen Karriere. 1947 war er der erste Rookie of the Year, wurde 6-mal ins All-Star-Team gewählt und wurde dann 1949 zudem zum National League Most Valuable Player.
Robinson spielte in 6 World Series und war entscheidend dafür, dass seine Brooklyn Dodgers den Titel 1955 dann auch gewinnen konnten. 1962 wurde er dann auch in die Hall of Fame aufgenommen und seine Rückennummer 42 wurde im Jahr 1957 für die gesamte MLB retired. Also die darf dann seitdem keiner mehr tragen. Das ist eine Ehre, die sonst keinem Spieler zuteil wurde. Also Stand jetzt zumindest.
Seit dem 15. April 2004 feiert die MLB zudem jedes Jahr den Jackie Robinson Day. Alle Spieler tragen an diesem Tag die Rückennummer 42. Es gibt ein Broadway-Musical über ihn, einen Film über sein Leben, das tragisch endete. 1972 verstarb er an den Folgen seiner Diabetes, die ihn schon einige Jahre zuvor hat erblinden lassen.
Stand jetzt aktuell.
Zum Glück nur indirekt, aber die Corona-Welle hat die deutsche Handballnationalmannschaft kurz vor dem EM-Start in 1,5 Wochen voll erwischt.
Alfred Gislason und Co. müssen jetzt komplett neu planen, denn aus den eigentlich angesetzten Testspielen gegen Serbien, wir haben ja auch gestern noch drüber berichtet, wird nun doch nichts mehr. Das hat DHB-Vorstandschef Marc Schober erklärt.
Der serbische Handballverband hat uns mitgeteilt, dass sie Corona-Fälle haben im Team und auch im Betreuerstab und dass sie deswegen nicht anreisen können am Donnerstag und natürlich dann auch die Länderspiele nicht bestreiten können. Nun, wir arbeiten mit Hochdruck daran, gegen andere Nationalmannschaften oder gegen eine andere Nationalmannschaft anzutreten.
Es ist ärgerlich und schade, das findet zumindest Bundestrainer Gislas und so. Aus der Bahn wirft ihn das aber nicht.
Ich hoffe und vertraue darauf, dass die Situation geklärt werden kann und wir andere Spiele an den gleichen Tagen machen können, damit wir einfach unsere Vorbereitung auf die EM ganz wie geplant weitermachen können. Unser Plan geht genauso weiter wie bisher, nur gehe ich von aus, dass ein anderer Gegner sein wird und nicht selber.
Ja, Gislason, den kann ja sowieso relativ wenig aus der Bahn werfen, ist ja unheimlich erfahren, hat eigentlich schon alles mitgemacht, aber ein Rückschlag ist diese Absage der Tests natürlich trotzdem, denn sein Team, das steckt nach den ganzen Rücktritten und Absagen ja schon einen ziemlich großen Umbruch, haben wir gestern ja auch schon drüber gesprochen und eigentlich hatten die Länderspiele ja wichtige Erkenntnisse noch für die EM liefern sollen.
Naja, und demzufolge bleiben jetzt einige Fragen offen, zum Beispiel, wer spielt im Tor? Und was vom Team in Slowenien und Ungarn zu erwarten ist, die Trainingseinheiten geben darauf Stand jetzt halt noch keine Antworten.
Klar ist es so, dass wir nicht so richtig eingespielt und nicht ganz so stabil sind, weil da kommen Phasen im Training auch, wo überragend läuft und mal auch wenn das dann Chaos ausbricht, aber das ist normal in so nach ein paar Tagen.
Und klar ist aktuell auch, wie das DHB-Team die Zeit bis zur EM sich verbringen wird, um sich vor der Corona-Infektion zu schützen. Im Trainingslager in Großwallstadt, da sind die Spieler in Einzelzimmern untergebracht. Es wird jeden Tag getestet und vor die Tür geht's natürlich nur mit Maske. Und Gislason sagt noch das hier.
Wir können also nichts anderes tun, als aufpassen bei uns selbst, dass alles, was wir das Bestmögliche machen, also und dann an Regeln uns halten und hoffen, dass die anderen Mannschaften da auch damit Glück haben oder das gut machen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, hoffentlich machen die anderen das auch gut und hoffentlich spielt das Wetter dann heute wenigstens in Bischofshofen mit. Nach der wetterbedingten Absage von Innsbruck gestern geht's ja für die Springer nun dort über den Backen. Erst gibt's die Quali um 13 Uhr und dann geht's ab 16.30 Uhr um Punkte für die Gesamtwertung.
Und in der Nacht zu Donnerstag wird dann das Trikot von Dirk Nowitzki in Dallas unter die Hallendecke der Spielstätte der Mavericks gezogen. Seit seinem Rücktritt Nowitzkis wird die 41 ja sowieso gar nicht mehr vergeben. Das Ganze wird mit einem riesigen Brimborium vollzogen, wie wir finden, völlig zu Recht. So gehört sich das für eine Legende wie Dirk Nowitzki.
Und dass er tatsächlich mal so eine Legende werden würde, das war ja zunächst überhaupt nicht absehbar. Ne? Es war ja etwas holprig losgegangen, er war ja auch ganz jung, als er damals Ende der 90er in die USA zu Dallas kam und er hat selbst mal scherzhaft über seine Anfänge gesagt, im ersten Jahr, da hätte die Stadt wahrscheinlich nicht mal eine Müllhalde nach mir benannt, aber naja, gut, dann schlug er irgendwann voll ein, mit Müll hatte das alles nichts mehr zu tun.
Großartig, großartiger Typ, Aushängeschild des Sports, natürlich eine Legende auch für den deutschen Sport, dass man es schaffen kann in Amerika, aber wobei man ja auch sagen muss, im Moment machen das ja auch einige, guckt man mal beim Football, da sind einige deutsche Spieler, die da jetzt gerade im Moment gerade echt voll durchstarten, beim Basketball, wir haben schon drüber berichtet, beim Eishockey, beim Baseball, ach, es ist eigentlich ganz schön, dass wir auch da ganz gut vertreten sind. Was ist denn sonst noch so los in der Welt des Sports? Na, das verraten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland. Und zwar ganz aktuell. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News.
Und natürlich auch ganz viele Experten von meinsportpodcast.de. Die hört ihr da auch und das Ganze im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und uns hört ihr wie gewohnt dann morgen ab 7.07 Uhr wieder im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Wir haben dann auch wieder dort natürlich sowieso jeden Tag Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr einfach durchklicken und ja, ein paar neue Podcasts vielleicht entdecken. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.